Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Es wurde über die Schlacht von Yamama gesprochen, die in der Ära von Hazrat Abu Bakr Rizilta Anhu stattgefunden hat. In der Ausführung dieser Schlacht steht geschrieben, Yamama ist eine bekannte Stadt in Jemen, beziehungsweise heute liegt diese Stadt in Saudi-Arabien. Yamama war ein grüner und fruchtbarer Ort. Was heißt über Yamama? Das unter den schönsten Städten gehörte. Dort gab es viel an Reichtum, Bäumen und Datteln. In Yamama lebten die Banu Hanifa, dies war ein sehr kriegerisches Volk. Überdies heißt es in der Exegese von Qurtubi in Bezug auf diesen Vers, ihr sollt gegen ein Volk von gewaltigen Kriegern aufgerufen werden, ihr sollt sie bekämpfen, bis sie sich ergeben. Hassan sagt, dass mit dem Volk von gewaltigen Kriegern die Perser und die Römer gemeint sind. Ibn Jubair sagt, dass damit die Stämme von Hafsan und Thaqif gemeint sind. Zuhri und Muqatil führen aus, dass damit die Banu Hanifa gemeint sind, die in Yamama leben und die Gefährten von Musalma waren. Rafin Bichatich ist der Ansicht, dass sie den Vers aussprachen, jedoch nicht wussten, welches Volk mit dem gewaltigen Kriegen gemeint ist. Dann hat Hazrat Abu Bakr Anhu sie zum Kampf gegen Banu Hanifa gerufen und sie haben erfahren, dass damit dieses Volk zu verstehen ist. Der Heilige Prophet Sallam sandte zu Beginn des 7. Jahres nach der Hijra oder nach der Meinung einiger im 6. Jahr nach der Hijra den Herrschern von verschiedenen Ländern Briefe, um ihnen das Tabligh zu tätigen. Ein Brief ersandte er Sallam auch an den Herrscher von Yamama, Hawza bin Ali, beziehungsweise an die Bewohner von Yamama. In diesem Brief lud er Sallam den Herrscher und die Bewohner zum Islam ein. Als im 9. Jahr der Hijra verschiedene Delegationen nach Medina kamen, erreichte Medina ebenfalls eine Delegation der Banu Hanifa aus Yamama. In dieser Delegation war auch Mujah bin Murara anwesend, den der Heilige Prophet sallam ein unbewohntes Grundstück gewährt hatte, nachdem er darum gebeten hatte. In dieser Delegation war ebenfalls Rijal bin Unfawa. Außerdem war Musalma Qasab, Sumama bin Kabir, anwesend. Gemäß Ibn Hisham war sein Name Musalma bin Sumama und seine Kunya war Abu Sumama. Die Delegation hielt sich in Medina im Haus einer Frau der Ansar, Ramla bin Haris, auf. Als verschiedene Delegationen für das Bet an den Heiligen Propheten sallam kamen, so hat der Heilige Prophet sallam Medina ein Haus bestimmt, wo die Delegationen übernachteten. Die Eigentümerin des Hauses war Ramla bin Haris, die eine Frau aus dem Banu Najjar war. Es war ein sehr großes Haus. Als die Leute aus Banu Hanifa für eine Audienz zum Heiligen Propheten sallam gingen, nahmen die Muslime nicht mit sich. Sie ließen ihn zurück mit der Aufgabe, die Wertsachen zu bewachen. Als sie den Islam annahmen, erwähnten sie Muslime und sagten: O Prophet Allahs, wir haben einen unserer Gefährten zurückgelassen, der unsere Wertsachen bewacht. Der Heilige Prophet hat darauf angewiesen, dass Muslime auch die gleichen Geschenke und in der gleichen Höhe erhielt, wie er es auch für die anderen angewiesen hatte. Des Weiteren sagte er zu der Delegation, dass er im Rang nicht geringer sei als sie, denn er bewacht die Wertgegenstände seiner Gefährten. Dann verließ die Delegation den Heiligen Prophet und nahm auch die Dinge mit, die der Heilige Prophet für Muslime mitgegeben hatte. Durch diese Überlieferung erkennt man, dass aus der Delegation der Banu Nifa außer Muslime jeder den Heiligen Propheten getroffen hatte. Es gibt jedoch auch einige Überlieferungen, in denen erwähnt ist, dass Muslime und der Heilige Prophet sich getroffen haben. Überwiegend sind jene Überlieferungen vorhanden, die besagen, dass Muslime den Heiligen Propheten getroffen hat. Auch wird gesagt, dass möglich ist, dass das Treffen dann stattgefunden hat, als er nochmal nach Medina kam. In der Ausführung der anderen Überlieferung steht, dass als die Delegation für die Audienz des Heiligen Propheten traf, so war mit dieser auch Muslime anwesend. Die Leute brachten Muslime in dem Zustand zum Heiligen Propheten, indem er mit Tüchern bedeckt war. Der Heilige Prophet saß mit seinen Gefährten und er hatte einen Dattelzweig in der Hand. Muslime sprach mit ihm und stellte einige Forderungen. Der Heilige Prophet sagte: Wenn du von mir auch diesen Dattelzweig verlangst, welcher in meiner Hand ist, werde ich dir diesen auch nicht geben. Aus den authentischen Überlieferungen Sahih Bukhari erfährt man, dass Muslime nicht für ein Treffen zum Heiligen Propheten gegangen ist, sondern der Heilige Prophet selbst zu ihm gegangen ist. Ubaydullah bin Abdullah bin Utba berichtet: Wir haben die Nachricht erhalten, dass Muslime Qasab nach Medina gekommen ist und im Haus der Tochter von Haris Halt gemacht hat. Die Tochter von Haris bin Quraysh war seine Ehefrau und sie war die Mutter von Abdullah bin Amr. Der Heilige Prophet ist zu ihm gekommen und Hazrat Thabit bin Qais bin Shams Anhu begleitet den Heiligen Propheten. Er wurde als Khatib des Heiligen Propheten bezeichnet. In der Hand des Heiligen Propheten war ein Stock. Er stellte sich vor Muslima Qasab und sprach mit ihm. Muslima sagte: Wenn Sie möchten, dann belassen Sie die Angelegenheit und übergeben es nach Ihnen uns. Damit meinte er das Prophetentum. Er meinte, dass das Prophetentum sein Volk zugeschrieben werden soll. Das war seine große Forderung. Der Heilige Prophet sagte: Wenn du auch diesen Stock von mir verlangst, so werde ich diesen nicht geben. Ich sehe dich als die Person an, die mir auch im Traum gezeigt wurde. Hier ist Thabit bin Qais, er wird von meiner Seite aus dir antworten. Hiernach ist der Heilige Prophet gegangen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass Muslima Qasab in der Zeit des Heiligen Propheten erschien und behauptete: Wenn Muhammad mich zu seinem Nachfolger gemacht, dann werde ich ihm folgen. Dies bestätigt nochmals die erste Überlieferung. Er kam dort mit vielen Leuten aus seinem Volk. Der Heilige Prophet kam zu ihm mit Hazrat Qais bin Thabit bin Shamas. In der Hand hielt der Heilige Prophet einen Stock aus Dattelblättern. Er stellte sich vor Muslime, während dieser mit seinen Leuten stand. Er sagte zu ihm: Auch wenn du nur diesen Stock von mir verlangen würdest, würde ich ihn dir nicht geben. Du kannst in Bezug auf dich niemals über die Entscheidung Allahs stehen. Wenn du mir nur den Rücken zeigst, dann wird Allah deine Wurzeln entreißen. Und ich sehe, dass du jene Person bist, über die mir im Traum einiges gezeigt wurde. Sahabat Radiallahu Anhu wird es sein, der von mir aus die antworten wird. Dann kehrt der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zurück. Diese Überlieferung stammt aus Bukhari. Hazrat Abbas ibn Rabas berichtet, dass er den Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nach der Aussage fragte. Und ich sehe, dass du jene Person bist, über die mir im Traum einiges gezeigt wurde. Also Abu Huraira sagte zu mir, der Heilige Prophet erzählte, dass er einst im Schlaf einen Traum sah, wie er zwei goldene Armreifen in der Hand hielt. Das ist der Traum. Ihr Zustand besorgte mich. Der Heilige Prophet sagte, dass er in der Hand Armreifen hielt und ihr Zustand ihn besorgte ihn. Dann wurde mir im Traum offenbart, dass ich auf sie pusten soll. So pustete ich auf sie und sie verfolgen. Ich interpretierte dies mit zwei Betrügern, die nach mir erscheinen werden. Der Überlieferer Ubaidullah sagte, dass einer von ihnen Anzi ist, den Feroz in Jemen getötet hat, und der zweite ist Musalma Qasab. Die erwähnte Überlieferung erweckte den Eindruck, dass Musalma Qasab mehr als einmal nach Medina kam. Das erste Mal, als seine Delegation ihn für die Sicherheit des Gepäcks zurückließ und er den Heiligen Propheten nicht traf. Das zweite Mal kam er nach Medina, als er den Heiligen Propheten traf und danach verlangte, sein Nachfolger zu werden. In der Interpretationswerk von Bukhari, Fasl Bari, steht hierzu geschrieben, es ist möglich, dass Musalma zweimal nach Medina kam. Das erste Mal, als außer ihm jemand anderes der Anführer der Banu Hanifa war. Damals war er nicht der Anführer seines Stammes, sondern jemand anderes. Er war lediglich sein Untergebener. Deshalb wurde er für die Sicherheit des Gepäcks zurückgelassen. Das zweite Mal kam er, als die Menschen seine Untergeordneten waren und er mit dem Heiligen Propheten sprach. Es ist aber auch möglich, dass dies nur eine einzige Begegnung war und er aus eigenem Willen darauf verzichtete, in der Sitzung des Heiligen Propheten Platz zu nehmen. Aus Hass und Hochmut heraus beschloss er lieber zurückzubleiben und das Gepäck zu sichern. Jedoch zeigte der Heilige Prophet ihm Respekt, um sein Herz zu überzeugen. In Ahmadis heißt es auch, dass er mit einer großen Anzahl gekommen ist. Es heißt, dass er mit 17 Personen erschien. Diese Sache deutet darauf, dass Musalma mehr als nur einmal nach Medina kam. Als die Delegation zurück nach Yamama ankam, wurde der Feind Allahs Musalma abtrünnig und verkündete sein Prophetentum. Er behauptete, dass er nun gemeinsam mit dem Heiligen Propheten im Prophetentum ist. Hat denn Muhammad zu euch nicht gesagt, als ihr ihn nach mir gefragtet, dass ich vom Rang nicht schlechter bin als ihr? Der Heilige Prophet hatte dies deshalb gesagt, weil er es wusste, dass ich nun auch ein Teil des Prophetentums bin. Dann begann Musalma erfundene Worte vorzutragen, indem er den Koran imitierte. Er annullierte das Gebet und begann mit seiner eigenen Scharia. Gemäß einer Überlieferung hatte er das Isha- und Fajr-Gebet abgeschaffen. Er erlaubte den Konsum von Alkohol und Unzucht. Er sagte auch immer, dass die Banu Hanifa sich darauf geeinigt haben, dass Muhammad ein Prophet ist. Ein weiterer Grund für die Stärke von Musalma war seine Begegnung mit Murijal bin Unfawa. Mit großer Flinkheit hat er gehandelt. Zuerst, dass er Erleichterung geboten hat, dass dies und jenes nun in der Scharia vereinfacht ist und Allah ihm auch Offenbarung hinabgesandt hat. Zudem akzeptierte er auch, dass der Heilprophet ein Prophet ist. Damit jene, die Muslime sind, nicht das Gefühl haben, dass dieser Mann sie vom Heilpropheten wegführt. Er hat mit großer Heuchelei gehandelt. Das heißt geschrieben, dass Rijal bin Unfawar ein weiteres Mittel war, um die Macht von Muslima zu stärken. Er war auch aus Yumama und kam mit der Delegation der Banu Hanifa. Nach der Auswanderung kam er nach Medina zum Heiligen Propheten und lernte den Koran und die Lehren der Religion. Als Muslima abtrünnig wurde, sandte der Heilige Prophet ihn als Gelehrten nach Yamama, um die Menschen davon abzuhalten, Muslime zu gehorchen. Jedoch stellte er sich als noch größeres Übel als Muslime dar. Als er sah, dass die Menschen begannen, Muslime Gehorsam zu leisten, vereinte er sich mit ihm, um sich unter den Menschen beliebt zu machen. Er wurde gesandt, um zu reformieren und das Übel zu beseitigen. Jedoch vereinte er sich mit Muslime. Neben der betrügerischen Bezeugung, dass Muslima ein Prophet ist, übermittelte er im Namen des Heiligen Propheten eine falsche Aussage, nämlich, dass Muslima nun gemeinsam mit dem Heiligen Propheten im Prophetentum ist. Das verbreitete er auch. Er hatte den Koran studiert, weshalb die Menschen begannen, ihm zu glauben. Als die Bewohner Yamamas sahen, dass eine Person, die unter den Gefährten des Heiligen Propheten zählt, das Prophetentum von Muslima bezeugt und sie über die Lehren des Koran belehrt, kam für sie eine Ablehnung Muslimas nicht in Frage. Scharenweise kamen Menschen, um das Treuegelübde an Muslima zu leisten. Muslima sandte einen Brief an den Heiligen Propheten, darin stand geschrieben, von Muslima, dem Gesandten Allahs, an den Heiligen Propheten. Die Hälfte der Erde gehört uns und die andere Hälfte den Quraysh. Aber die Quraysh sind ungerecht. Als Antwort darauf sandte der Heilige Prophet einen Brief an Muslima mit den folgenden Worten: Im Namen Allahs, des Genegen, des Barmherzigen. Von Muhammad sallallahu dem Propheten an Muslima gesagt: Wahrlich, die Erde ist Allahs Besitz. Er macht jenen zu Erben, die er möchte. Der Sieg obliegt immer den Gottesfürchtigen. Friede sei mit dem, der der rechten Leitung folgt. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Habib bin Zaid Ansari dem Brief des Heiligen Propheten zu Muslima ging. Als er ihm den Brief überbrachte, fragte Muslima: Bezeugst du, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist? Er antwortete: Ja. Dann fragte er: Bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Er wich dieser Frage aus, indem er antwortete, dass er taub sei und nichts höre. Muslima wiederholte diese Frage mehrmals und er gab immer die gleiche Antwort. Wann immer Muslima eine Antwort erhielt, die er nicht wollte, schnitt der Hazrat Habib ein Körperteil ab. Dies war eine Foltermethode, um eine gewollte Antwort zu erzwingen. Hazrat Habib blieb standhaft und geduldig wie ein Fels. Dies ging so weit, bis sein Körper in vielen Teilen zerteilt wurde und er so den Märtyrertod starb. Muslima hat in Yamama eine Hochburg der Rebellion geschaffen. Dies beschränkt sich nicht nur auf sein Prophetentum, denn er richtete auch Unheil an gegenüber jene, die ihn nicht als Propheten akzeptierte. Er schuf in Yamama eine Hochburg der Rebellion und wies den von Propheten bestimmten Boten Hazrat Sumama bin Ausl aus Yamama aus. Als der Prophet Muhammad verstarb und Hazrat Abu Bakr verschiedene Heere aus Medina entsandte, um gegen die Abtrünnigen zu kämpfen, wurde ein Heer angeführt von Ikrama und zu Muslima entsandt. Als Unterstützung wurde hinterher auch Hazrat Sharabil bin Hassan entsandt. Hazrat Abu Bakr Rizilat Anhu wies Ikrama an, nicht gegen Muslime zu kämpfen, solange Hazrat Sharabil nicht zu euch gestoßen ist. Ikrama jedoch war zuvorerlegt und attackierte die Bewohner von Yamama schon vor dem Eintreffen Sharabil, damit nur ihm der Ruhm des Sieges zuteil wird. Er unterschätzte dies und erfuhr eine Niederlage. Die Armee von Muslima war sehr groß. Als Sharabil davon erfuhr, blieb er stehen. Ikrama schrieb einen Brief an Hazrat Abu Bakr Anhu über diesen Vorfall und Hazrat Abu Bakr Anhu antwortete ihm, dass ich dein Gesicht nicht sehen werde und du sollst auch nicht mein Gesicht sehen, da du ungehorsam gegenüber meiner Anweisung warst. Komm nicht zurück, damit unter den Menschen keine Angst entsteht. Schließe dich Hudhaifa und Arafja an und kämpfe mit ihnen gegen die Bewohner von Oman und Mahrav. Mahrav ist ein Ort im Südosten Arabiens. Marschiere von dort aus mit deinem Heer nach Jemen und Hazrmod und schließe dich dort dem islamischen Heer an. Hazrmod ist ein Ort im Osten von Jemen. In einer anderen Überlieferung waren die Worte von Hazrat Abu Bakr Anhu folgende: Das Lehren beherrschst du nicht, hast du aber Angst zu lernen? Die wahren Kampfkünste und Künste der Kriegsführung hast du aber davor Angst, diese zu erlernen? Wirst sehen, wie ich mit dir umgehen werde, wenn du mich antriffst. Warum hast du nicht auf Sharabil gewartet? Da du mit seiner Unterstützung kämpfen könntest. Nun geh zu Hudhaifa und helfe ihm. Wenn sie deine Hilfe nicht benötigen, dann gehe weiter nach Jemen und Hazrmod und helfe Hajar bin Umayya. Hazrat Abu Bakr hatte Hajar bin Umayya entsandt, um gegen das Volk Ginda in Hazrmod zu kämpfen. Hazrat Abu Bakr Anhu wies Sharabil an, dort zu verweilen, bis er eine neue Anweisung erhält. Bevor Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bin Walid Anhu nach Yamama entsandte, schrieb er an Hazrat Sharabil: Wenn Khalid zu dir kommt und ihr die Mission in Yamama abgeschlossen habt, dann zieh mit Hazrat Amr bin As Anhu weiter nach Qusa und erkundige dich über jene Rebellen, die den Islam nicht annehmen und gegen die Muslime kämpfen. Es geht nicht um das bloße Ablehnen, sondern um die gezielte Anfeindung. Hazrat Sharabil war, so wie Ikrama, vorherig und kämpfte vor dem Antreffen von Khalid bin Walid Anhu gegen Muslime. Doch auch er fuhr eine Niederlage. Hazrat Khalid Anhu war erzürnt darüber. Hazrat Abu Bakr entsendete für die Unterstützung von Hazrat Khalid noch eine Truppe, angeführt von Hazrat Salid, damit das Heer von hinten abgesichert ist. Hazrat Abu Bakr entsandte Hazrat Khalid bin Walid, um gegen Muslime zu kämpfen, und entsandte danach auch weitere Truppen, bestehend aus Muhajirin und Ansar, als Unterstützung. Hazrat Abu Bakr bestimmte Hazrat Thabit bin Qais als Anführer der Ansar und Hazrat Abu bin Hudhaifa und Hazrat Zaid bin Khattab als Führer der Muhajirin. Für alle Völker, die im Heer vertreten waren, wurde jeweils ein Führer bestimmt. Hazrat Khalid erwartet in der Ortschaft Badar auf dieses Heer. Als dieses Heer Hazrat Khalid Rizal Anhu erreichte, zogen sie gemeinsam zu Muslima. Banu Hanifa stellte die größte Truppe in Yamama mit ca. 40.000 Soldaten. Gemäß einer anderen Überlieferung betrug die Zahl mehr als 100.000. Die Muslime waren mehr als 10.000. Bevor es zur eigentlichen Schlacht kam, haben die Muslime einen Führer der Banu Hanifa festgenommen. So heißt es in einer Überlieferung, dass Mujahid bin Murara, der ein Führer von Hazrat Abu Hanifa war, mit einer Gruppe rausging. Die Muslime nahmen ihn und seine Leute fest. Hazrat Khalid tötete seine Anhänger und ließ Mujahid am Leben, da er unter dem Banu Hanifa sehr viel Respekt genoss. Die detaillierte Ausführung ist wie folgt. Als Hazrat Khalid bin Walid sich in Aris niederließ, schickte er 200 Pferdereiter voraus. Diese Reiter machten sich auf den Weg, bis sie Mujahid bin Murara Hanafi mit 23 Leuten desselben Stammes gefangen nahm, welche sich auf die Suche von einer Person von Stamme Banu Numer gemacht hatten. Diese kamen heraus und wussten nicht, dass Khalid kommen wird. Die Muslime fragten diese: Wer seid ihr? Diese sagten: Wir sind von Banu Hanifa. Die Muslime dachten, dass das die Botschafter von Musalma Richtung Khalid sind. Als es Morgen wurde und die Menschen sich gegenüberstanden, so nahmen die Muslime diese Menschen zu Hazrat Khalid mit. Als Hazrat Khalid sie sah, dachte er, dass die Menschen die Botschafter von Musalma waren. Er fragte diese: O ihr Banu Hanifa, was denkt ihr über euren Nachbarn Musalma? Diese bezeugten, dass jener der Prophet Allahs ist. Hazrat Khalid fragte Mujahid: Was sagst du darüber? Er antwortete: Bei Gott, ich bin auf der Suche einer Person der Banu Numer aufgebrochen, welche einen Mord in unserem Stamme verübt hatte. Ich bin nicht von den Gefährten des Muslima. Außer Furcht ist er dann auch von seinen Worten zurückgewichen. Ich trat vor den Heiligen Propheten und ich hatte den Islam angenommen. Ich bin immer noch in dem Zustand. Die übrigen Menschen wurden auch gebracht. Also Khalid ließ alle töten. Bis als Sariya bin Musalma bin Amr übrig geblieben ist, so sagte dieser: O Khalid, wenn du in Bezug auf die Leute von Yamama etwas Gutes oder Schlechtes möchtest, so halte Mujahid am Leben. Denn dieser wird im Krieg und Frieden sich als Hilfe erweisen. Und Mujahid war ein Stammesführer. Er hatte diesen nicht umbringen lassen. Diese Worte von Sariya gefielen ihm sehr. So hatte ihn am Leben gelassen, er gab über diesen beiden den Befehl, dass diese mit eisernen Ketten gefesselt werden sollen. Er rief Mujahid und er war in Ketten und er sprach mit ihm. Mujahid dachte, dass Hazrat Khalid ihn umbringen wird. Genauso als die beiden sich unterhielten, sagte Mujahid: O Ibn Murera, das war die Kunya von Khalid bin Walid. Ich bin ein Muslim. Bei Allah, ich habe mich nicht dem Unglauben zugewandt. Ich trat von Heiligen Propheten und ging als Muslim von ihm. Und nun bin ich nicht für den Krieg herausgekommen. Dann wiederholte er die Sache, dass er Numeri gesucht hat. Hazrat Khalid sagte: Zwischen Töten und Freilassen ist ein kleiner Abstand, also Gefangenschaft, bis Allah unser Krieg entscheidet, worüber er bald entscheiden wird. So hatte er ihn seiner Frau übergeben, mit der er nach dem Tod von Malik bin Nuwaira verheiratet hat. Er gab ihr den Befehl, in der Gefangenschaft gut mit ihm umzugehen. Und Mujahid dachte, Khalid will ihn gefangen nehmen, damit er ihm die Lage von Feind preisgibt und die Nachricht darüber gibt. Er sagte: Sie wissen, dass ich vor dem Heiligen Propheten getreten bin und bei ihm Respekt auf dem Islam abgelegt hatte. Er wiederholte diese Worte ständig. Dann ging er zu seinem Volk zurück und auch heute noch ist das mein Zustand. Indes zeigen die darauffolgende Begebenheit, dass all dies nur eine Lüge war. Er sagte, heute war mein Zustand jener, der auch gestern war. Nachdem er mit der Gruppe von Mujahid fertig war, ist Hazrat Khalid nach Yamama aufgebrochen. Als Musalma über seine Ankunft erfuhr, nahm er die Banu Hunifa zum Kampf mit. In Akriba wurde das Lager dann aufgeschlagen. Auch dieser Ort war an der Grenze von Yamama, bei den Feldern und Grünflächen von Yamama. Khalid hatte sich eine kluge Strategie ausgedacht. Er hatte die Feinde nie als schwach empfunden. Im Schauplatz des Krieges blieb er immer mit voller Vorbereitung und größter Sorgfalt. Nicht, dass der Feind plötzlich angreift und keiner einen Rückhalt plant. Seine Eigenschaft wurde erwähnt, dass er selbst nie geschlafen hatte, aber die anderen zum Schlafen schickte. Er verbrachte die ganze Nacht mit Vorbereitung. Keine Sache der Feinde blieb vor ihm verborgen. Es kam die Zeit näher, wo die Armee angeordnet werden musste. In dieser Schlacht war der Fahnenträger Hazrat Abdullah bin Hafs bin Ranib. Dann wurde die Fahne an Hazrat Salim Mawla bin Huzaifa übergeben. Hazrat Khalid hat in dieser Schlacht Hazrat Sharabil bin Hassan nicht nach vorne geschickt und die islamische Armee in 5 Teile aufgeteilt. In der vordersten Front kam Hazrat Khalid Makhzumi auf dem rechten Flügel, Hazrat Abu Huzaifa auf dem linken Flügel, Hazrat Shuja und in der Mitte Hazrat Zaid bin Khattab. Und für die Reiter wurde Hazrat Osama bin Zaid bestimmt und die Kamele wurden zurückgehalten, auf den Zelte geladen waren und die Frauen ritten diese und das war die letzte Aufstellung vor dem Krieg. Auf der anderen Seite stand auch die Armee von Musalma Ghazab bereit. Und der Sohn von Musalma Shurabil sagte zu seinem Stamm, O Banu Hanifa, der Tag heute ist ein Tag, an dem die Ehre zur Schau getragen wird. Wenn ihr heute verliert, so werden eure Frauen zu Sklavinnen gemacht werden oder ohne ein Ehebündnis wird von diesen ein Nutzen gezogen werden. Also zeigt dann heute für eure Ehre eure ganze Kraft und schützt eure Frauen. So ist danach der Krieg von Ramzam geführt worden. Und der Krieg war so hart, dass die Muslime zuvor nicht solchen einen Krieg erlebt hatten. Die Muslime wurden geschlagen. Auch auf dieser Seite wurden die Leute geschlagen. Die Leute von Banu Hanifa kamen vor, um Mujahid zu befreien, und sie machten sich auf in Richtung von dem Zelt des Hazrat Khalid. Hazrat Khalid hat das Zelt verlassen, deshalb gelang diese zu Mujahid, welcher in der Obhut von der Frau von Hazrat Khalid war. Die Abtrünnigen wollten seine Frau umbringen, doch Mujahid hielt diese zurück und sagte, ich gewähre ihr Schutz. So haben sie von ihr abgelassen. Mujahid sagte, greift Männer an. Einerseits behauptete er, dass er ein Muslim ist. Er sagte zum Feind, greift die Männer an. Und diese hatten das Zelt niedergeschlagen. Obwohl das islamische Meer nach hinten gerückt war, war doch der Wille, die Kraft und Entschlossenheit von Hazrat Khalid bin Walid unerschüttert und er hatte nicht einmal an seine Niederlage gedacht. Hazrat Khalid rief seine Armee sagte, O ihr Muslime, teilt euch auf, also jeder Stamm soll alleine kämpfen, damit wir sehen können, welcher Stamm mit viel Tapferkeit gekämpft hat. Die Bedeutung von diesem Aufruf war es, dass alle Muslime unter ihrer Fahne kämpfen. So hat er dadurch einen neuen Geist in den Muslimen eingehaucht, um darin seine Besonderheit und Stärke zu beweisen. Um darin seine Besonderheit und Stärke zu beweisen, hat er einen Eifer des Wettbewerbs geschaffen. Auch die Muslime haben einander dazu ermutigt. Mehr Einzelheiten davon lassen sich folgt finden. Also Sabr bin Gas sagte, O ihr Gruppen der Muslime, wie schlimm ist die Sache, welche ihr euch angeeignet habt? Wenn ihr euch Bequemlichkeit angeeignet habt, so ist das eine sehr schlimme Sache. Die Gefährten ermutigen einander zum Krieg und sie sagten, O dir aus Surah al-Baqarah, der Zauber ist gebrochen. Hazrat Sabr bin Qais hatte den Boden bis zu den Waden aufgebrochen und sich selbst darin gefestigt. Er hatte die Fahne der Ansar hochgehalten und hat sich Hunut aufgetragen. Bei den Arabern war es ein Brauch, dass einige Menschen, die sich als sehr stark zeigen wollten, so haben sie dies so gemacht, als würden sie zeigen, dass die Aufgabe, die nach dem Tod mit mir gemacht werden sollten, so habe ich dies schon selbst mit mir gemacht. Man hat sich in der Erde gefestigt, also man ist zu sterben bereit. Und Hunut war eine Mischung von duftenden Dingen, welches man nach der Waschung dem Toten aufträgt. Oder die Medikamente, die, wenn sie aufgetragen werden, die Leiche dadurch eine lange Zeit von dem Verwesen und Verkommen aufgehalten wird. Als er erzählt, dass er das Grabtuch um sich gezogen und im Kampf gegen den Feind standhaft geblieben, soweit, bis er den Märtyrertod starb. Es gibt noch weitere Details dazu, die ich inshallah in Zukunft erwähnt werde. Nun werde ich über einige Verstorbene berichten. Als erstes ist die Erwähnung eines Märtyrers, welcher in den letzten Tagen den Märtyrertod starb. Herr Abdus Salam, Sohn von Hazrat Master Munawwar, Präsident der Jamaat in Okara. Er starb am 7. Mai den Märtyrertod. Er war 35 Jahre alt. Ein Feind der Jamaat erstach ihn mit einem Dolch. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir zu heim. Gemäß den Details ging Hazrat Abdus Salam mit seinen zwei Kindern Qamar Islam, der 6 Jahre alt war, und Badrus Salam, Alter 4,5 Jahre, aus dem Haus, um etwas zu erledigen. Vielmehr wurden sie gerufen, um eine Wasserleitung zu reparieren, damit die Leitung ihrer Häuser repariert werden. Wer weiß, dass es so geplant war, er wurde aus dem Haus gerufen und von hinten griff ihn der Feind dann an. Als er das Haus verließ, verfolgte ihn der Feind der Ahmadiyyat, Hafiz Ali Raza, auch bekannt als Mulazim Hussein, und griff ihn mit einem Dolch an. Es war zur Abendzeit. Aufgrund der Angriffe starb Hazrat Abdus Salam vor den Augen seiner Kinder. Erst wurde er von hinten angegriffen und seine Niere zerschnitten, dann seine Gedärme und dann wurde sein Herz angegriffen. Er starb sofort vor seinen Kindern und der Täter floh. Die Mörder töten Ahmadis in Hoffnung, das Paradies zu erfinden. Er war Schüler der lokalen Schule Jamia Minia Afridia im Bezirk Okara. Einige Tage vor dem Geschehen hatte er den Hifzkurs vollendet. Während der Abschlusszeremonie, die in der Schule abgehalten wurde, sagte der in der Schule zuständige Maulvi zu den Absolventen, und dies während einer Veranstaltung der Hifzklasse, dass ihr gegen die Jamaat Ahmadiyya etwas unternehmen müsst. Er zettelte sie ordentlich an und wies sogar an, über die Grenzen zu gehen. Wie dem auch sei, so wie sie den Leuten das Paradies nahezulegen versuchen, schreiten sie selbst auf den Pfad der Hölle und versuchen auch die Leute dahin zu führen. Die Ahmadiyya fasst in der Familie des Märtyrers durch seinen Urgroßvater, Hazrat Nabi Birsch, welcher ein Gefährte des weißen Messias, Alessana, war, Fuß. Sie wohnten im Bezirk Hoshiarpur. Der Großvater des Märtyrers, Herr Muhammad Siddiq, war gebürtiger Ahmadi. Nach der Errichtung Pakistans kamen sie dann nach Okara. Der Märtyrer absolvierte die Schule bis zum Matric Secondary School, wonach er die Verantwortung übernahm. Er war auch ein Mitglied der gesegneten Institution des Waqf-e-Nau. Seine Mutter pflegte zu ihm und zu sagen, du bist auch ein Waqf-e-Nau. Zwei deiner Brüder sind Murabbi geworden, du nicht. Er antwortete, ich diene ihnen. Allah wird diesen Dienst auch schon annehmen, mit dem, was ich für den Unterhalt des Hauses erarbeite. Er trug die Last des ganzen Hauses mit seiner Arbeit und Verantwortung und entlastete alle finanziell. Er war zuletzt als Guide in der Khuddam al-Ahmadiyya tätig und durch die Gnade Allahs auch ein Mitglied des Nizami versiert. Er war sehr gesellig und liebend. Wem er auch begegnete, stellte er mit dieser Person eine gute Beziehung her. Auch Nicht-Ahmadis, die ihn kannten, sagten, dass große Barbarei ausgeübt wurde. Doch vor den terroristischen Mullahs traut sich keiner etwas zu sagen. In Pakistan schweigen auch die vernünftigen Menschen. Jedenfalls, haben über den Verstorbenen sowohl seine Brüder als auch seine Verwandten geschrieben. Er pflegt eine grenzenlose Liebe zum Khilafat. Er half besonnen und schweigsam den bedürftigen Ahmadis und Nicht-Ahmadis. Gastfreundlichkeit war sein Erkennungsmerkmal. Insbesondere war er stets für den Dienst an den Gästen der Jamaat-Zentrale bereit. In seiner Familie, dies schrieben alle seine Nahestehenden, war er als furchtloser und mutiger junger Mann bekannt. Auch in der Vergangenheit war der verstorbene Märtyrer am Eid-Tag durch die Gegner zum Opfer von Gewalttaten gemacht worden. Damals beschützte Allah ihn noch, aber nun war dies seine Bestimmung. Zu den Hinterbliebenen des verstorbenen Märtyrers gehören neben seinem Vater, dem geehrten Herrn Master Munawwar, Sadr Jamaat al-Plot, Region Okara, und seine Mutter, Frau Shamshad Gosser, seine Ehefrau, Farzana im Iran, und drei kleine Kinder, Qamarul Islam, 6 Jahre alt, Badrul Islam, 4,5 Jahre alt, und eine Tochter, Aziza Seher, 1,5 Jahre alt. Der verstorbene Märtyrer hat auch 4 Brüder, der Murabi Herr Zuhur Ilahi Tokir und der Murabi Herr Hafiz Anwar, der auch in Pakistan lebt. Außerdem hat er 2 weitere Brüder, einer lebt in London und der andere in Rabwa. Er hat 3 Schwestern. Eine dieser Schwestern lebt hier in UK, in Manchester. Sie ist die Ehefrau von Herrn Shahan Khalid. Eine lebt in Kuwait und die dritte lebt auch in London. Möge Allah, der Allmächtige, die Ränge des verstorbenen Märtyrers steigern. Möge er ihm die höchsten Ränge des Jannatul Firdaus gewähren. Möge er selbst, der Beschützer und Helfer der unschuldigen Kinder, der Ehefrau, der Eltern und der gesamten Hinterlassenen des Märtyrers sein. Der Vater war von den Augen des unschuldigen Kindes gemartert worden. In welchem Zustand ihre Herzen wohl sein müssen, was sie wohl empfinden, das weiß nur Allah. Der ältere Sohn, vor dem es geschah, der 6 Jahre alt ist, ist momentan vollständig benommen und verstummt. Es ist nur Allah, der ihnen Geduld und Frieden gewähren kann. Und möge Allah auch selbst diese Kinder beschützen. Möge er die Feinde zu Rechtschaffenen ziehen. Die 2. Erwähnung ist vom geehrten Zulfikar Ahmed, Sohn von Herrn Sheikh Sayyidullah aus Faisalabad, der in den vergangenen Tagen im Alter von 36 Jahren in einem Hotel in Aserbaidschan infolge eines Herzstillstandes verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmadiyyat durch seinen Urgroßvater väterlicherseits, also Sheikh Rahmatullah, gebracht, der ein Gefährte des verheißenen Messias a.s. war. Und der Sohn von Hazrat Sheikh Jinder ebenfalls Gefährte verheißen Messias a.s. war. Hazrat Sheikh Rahmatullah besaß neben der Mubarak-Moschee in Qadian ein Geschäft und nach dem Bad migrierte er aus der Nähe von Qadian von seinem Dorf Tukulwala nach Qadian. Einmal sagte jemand zu Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, dass er nahe der Moschee keinen Laden geben sollte. Als Hazrat Maulvi Sahib dies beim verheißten Messias a.s. erwähnte, antwortete der verheißene Messias a.s., dass diese Leute Ashab-i-Sufa sind. Diesen Ashab-i-Sufa gewährte Allah, der Erhabene, viel Wohlstand. Er mehrte sie in jeder Hinsicht und mehrte auch ihre Familien. Der Verstorbene erlangte 2005 in der Manchester Universität im Textilbereich einen Bachelor of Science. Danach war er damit beschäftigt, das Familienunternehmen zu führen. Trotz weltlichem Fortschritt war er ein Beispiel von Demut und Bescheidenheit. Er pflegte Kontakt zu Menschen jeder Schicht. Mit jedem ging er respektvoll und achtungsvoll um. Er pflegte mit jedem eine brüderliche und freundschaftliche Beziehung. Er kümmerte sich auch sehr um die Angestellten. Er hatte viel Mitgefühl mit ihnen. Er beteiligte sich mit großer Eifer an Zadka und Jandajat. Und er nahm auch an den Wohltätigkeitsaufgaben des Hospitals teil. Zahlte an jedes Gender-Programm ein. Er erinnerte den Sekretär mal selbst daran, dass dieser von ihm die Gender einkassieren soll und ihm jede Gender-Spende vorstellen und für diese Spenden nehmen soll. Er nahm sehr viel an den Projekten von Humanity First teil. Er ließ Häuser für Menschen erbauen und verheiratete Arme. Wenn er jemanden traf, versuchte er Gutes von ihnen zu lernen. Er versuchte es in seinem Leben umzusetzen. Vor allem im Ramsan tätigte er viele humanitäre Dienstleistungen. Der Verstorbene und seine Eltern haben in Belize eine Moschee erbauen lassen, was ein sehr großes Projekt war. Diese Moschee ist eine sehr große und schöne, mit der Gnade Allahs des Erhabenen. Über seine Gebete wurde geschrieben, dass er die Arbeit beiseite legte und sich Zeit dafür nahm. Er rezitierte den Heiligen Koran und sein Leben hatte er insbesondere dahin. Dahingehend diszipliniert. Er verrichtete zu Hause das gemeinschaftliche Gebet, als in den Moscheen Kontaktverbot herrschte. In Malaysia war er für kurze Zeit auf Urlaub, als die dortige Polizei in der Moschee der Jamaat die Mitglieder der Gemeinde inhaftierte. Er hatte auch für kurze Zeit die Ehre, gefangen auf dem Weg Allah zu sein. Zu den Hinterbliebenen des Verstorbenen zählen neben der Ehefrau und zwei Kindern auch die Eltern, fünf Brüder und eine Schwester. Seine Mutter, Frau Asfa Said, ist Vorsitzende der Legion Meile im Distrikt Faisalabad. Möge Allah ihnen allen Geduld und Trost spenden. Herr Dr. Hamid Mahmoud schreibt über ihn, er hegt zu Ahmadiyyat und besonders zum Khilafat eine Beziehung von Liebe und Hingabe. Mit seinen sozialen, politischen, unternehmerischen Kontakten versuchte er den Menschen zu helfen und jedem, der seine Hilfe benötigte, im vollen Maße zu helfen. Dies empfand er als seine Pflicht. Einem Leidenden im Stille zu helfen, sah er auch als seine Verpflichtung. Er versuchte sehr im Stille und ohne Prahlerei die Aufgabe zu erledigen. Herr Dr. Masood al-Hassan Nuri sagt, Zulfikar war ein sehr frommer und ausgezeichneter, loyaler junger Ahmadi. Er sagte, seitdem ich mit ihm Bekanntschaft gemacht habe, konnte ich seine Fähigkeiten sehr gut kennenlernen. Er erbrachte für die Projekte von Humanity First viele finanzielle Opfer. Das Niveau seiner Opferbereitschaft und Großzügigkeit war sehr hoch. Er zahlte mehrere hunderttausend Rupien. Dann gleichzeitig äußerte er auch sein Inbrunst und Demut. Möge Allah ihm vergeben und barmherzig sein und auch seine Eltern Geduld und Trost spenden. Seine Ehefrau Geduld und Trost spenden, seinen Kindern selbst beschützen und sie dazu befähigen, seine Tugend fortzuführen. Die dritte Erwähnung ist von ehrenwerten Herrn Tabassum Malik aus Kanada. Er ist in den vergangenen Tagen verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir zu Heim. Sein Vater, Herr Malik Maksud Ahmed, wurde in dem Ereignis vom 28. Mai 2010 in Darul Zikr gemartert. Der Großvater mütterlichseits des gemarterten Vaters, Herr Malik Maksud, Hazrat Malik Ali Bakhsh Rizat Anho von Bhopal, war Gefährte des Weißen Messias a.s., nach dem Hören des Vortrags von Sialkot, dem Feisten Messias a.s., das Bett ablegte. Malik Tabassum widmete sein Leben 1991 dem Glauben. 2006 wurde er in die Nazarat Umure Amma eingestellt. Dort hatte er die Möglichkeit, als Naib Nazar Umure Amma zu dem. Dann 2011 wurde er als Jurist in Tehrik-e-Jadid eingestellt. 2016 zog er mit meiner Erlaubnis nach Kanada mit den Familien von den Gemarterten. Zunächst wollte er nicht gehen, doch auf meine Anweisung ging er dann. In Kanada hatte er die Möglichkeit, neben den Abteilungen von Umure Amma und Jadad auch als Nazim des Darul Qazar zu dienen. Der Verstorbene hielt das Fasten und die Gebete ein, verrichtete regelmäßig das Hajj-Gebet, hegte eine tiefe Liebe zum Heiligen Koran. hegte eine tiefe Bindung zu Khilafat und war einer, der dem Aufruf des Kalifen der Zeit stets folgte. Er war ein sehr frommer und mitfühlender Mensch. Zu seinen Hinterbliebenen zählen neben Ehefrau und Mutter einen Sohn und drei Töchter. Einer seiner Söhne, Dr. Atar, sein einziger Sohn, Dr. Atar Ahmad, ist Waqf-e-Zindegi und sein Schwager Hazrat Umar Farooq ist Murabi-Silsila. Der Verstorbene war Neffe von Hazrat Malik Tahir Ahmad, Amir Jamaat Distrikt Lahore. Seine Tochter Razia Tabassum schreibt, er war sehr ambitioniert für Tabligh. Er ging eines Abends zum Tabligh raus und wurde von einigen Jungen angegriffen. Er schaffte es zwar irgendwie weg, aber in diesem Kampf traf eine Faust sein Auge, welches schwer verletzt wurde. Er schaffte es mit Mühe nach Hause, aber erzählte dies niemandem. Nach vielen Jahren, als das Auge wieder anfing zu schmerzen, ging er zum Arzt, dem mitteilte, dass dies Folgen einer alten Verletzung seien. Erst dann erzählte er, dass dieses Ereignis stattfand. Er war froh darüber, dass seine geschwächte Sicht eine Folge der Verbreitung der Botschaft des Verheißten Messias a.s. war. Herr Malik Tahir Ahmad schreibt, Tabassum Maqsood hatte schon seit seiner Kindheit eine Tendenz zum Wohltaten. Durch die Unterorganisation und später durch das System der Gemeinde leistete er stets Dienste. Er hatte eine tiefe Bindung zum Khilafat und das Befolgen der Anweisung der Gemeinde war seine Vorgehensweise. Er war sehr demütig und vertraute Allah. Er erzog seine Kinder hervorragend und versuchte alles, damit diese eine starke Bindung zum Khilafat und das System der Gemeinde haben. Herr Hafiz Muhammad Akram Qureshi, welcher der Naib Wakil Mal Thani ist, schreibt, ich habe einen langjährigen Kontakt zu ihm. Wir waren auch eine Zeit lang Nachbarn. Er war sehr sympathisch, loyal, mitfühlend für das Rhythm der Khalik, stets motiviert und leidenschaftlicher Anhänger des Khilafat. Er hatte einen vollständigen Glauben in das Wesen Gottes. Ich sah einmal, dass er eine Person die Tiefen der Lehren des Koran erläuterte. Ich sah, dass er aufgrund der Liebe und der Erhabenen Allahs Tränen in seinen Augen flossen. Dann schreibt er, ein Mitarbeiter, der mit ihm gearbeitet hatte, sagte mir, dass er ihm den Rat gab, schau nicht darauf, was jemand anderes tut. Höre auf niemanden. Schütze nur deinen Glauben. Lass niemals das Seil des Khilafat los. Außer hier gibt es nirgendwo Frieden. Während seiner Zeit bei den Khudam al-Hudiyah hatte er bereits eine tiefe Bindung zu der Gemeinde und er war mit seinem Leben, Vermögen und die Zeit jederzeit vor Ort. Er war jung und aktiv. Er hatte einen stabilen Körper und war groß. Er war sportlich. Er stellte sein Können und seine Fähigkeit der Gemeinde zur Verfügung. Er erhielt in jungen Jahren schon den Führerschein für einen Traktor. Er hatte Erfahrung in den Aufgaben verschiedener Bereiche und er hatte auch die Welt bereist. Es war nicht so, dass er nur in seinem Umfeld lebte. Aber er war stets demütig. Er hatte nie Egoismus oder Stolz gezeigt. Möge Allah, der Habende, dem Verstorbenen Gnade und Barmherzigkeit erweisen und seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine Tugend fortzuführen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.